Hallo und herzlich willkommen zum Pile of Fame Nummer 6. Der Pile of Fame ist ein kleiner Podcast, in dem Rainer Siegel, der am anderen Ende dieser Leitung sitzt, und ich, Markus Richter, über Videospiele sprechen, die in unserem riesigen Pile of Shame liegen und wo wir zwei jede Sendung rausziehen und gucken, kann man das vielleicht so unbedingt empfehlen, dass ihr es auch spielen sollte? Und heute geht es um...
What the fuck? Genau. Heute geht es um seltsame Spiele. Eigentlich geht es bei uns ja ein bisschen immer um seltsame Spiele, könnte man sagen. Also nicht um die ganz riesengroßen, auch nicht um die ganz winzig kleinen, die irgendwo dazwischen. Wir haben uns gedacht, in unserem riesengroßen, in der allwissenden Müllhalde unserer Steam-Bibliotheken, da lagern ein paar so Spiele, von denen wir, oder ich zumindest, nicht genauso wussten, was davon zu halten ist. Wir wissen nur, dass sie ein bisschen mindfuckig sind.
Ich möchte an dieser Stelle sozusagen ganz klugscheißig sagen, nicht nur Steam-Bibliotheken, gerade im speziellen natürlich Fall auch Itch.io-Bibliotheken.
Genau.
Genau, und Mindfuck, also ich habe mich... Am Anfang, also bevor wir jetzt uns zusammengesetzt haben, gefragt, was, also wie kann man das Spiel, wie kann man diese Art von Spielen beschreiben? Und ich möchte Christian Schiffer sozusagen ein bisschen channeln und sagen, wenn man Kunstkacke sagt, weiß zumindest jeder sofort, was gemeint ist. Weil ich glaube schon, dass man sagen kann, da geht's im weitesten Sinne um Spiele, die so einen, naja, so manchmal vielleicht sogar leicht prätentiös wirkenden Anspruch auch manchmal sogar vor sich hertragen, oder?
Ja, es ist natürlich extrem schwierig, so ein schwammiges Feld überhaupt irgendwie einzu. Das ist wie einen Hefepilz an die Wand zu nageln. Ich weiß nicht, wen ich jetzt hier channele. Aber der Punkt ist ja, ich glaube, das Wichtige dran, also meiner Ansicht nach, wäre das wichtigste Charakteristikum eher, dass es eine gewisse Metaebene gibt, die das Spiel, was es da gibt, irgendwie übersteigt möglicherweise. Mhm. Zumindest ist das bei meinem wohl so und bei deinem, glaube ich, auch.
Naja, genau. Also die Frage ist sozusagen, also es gibt ja viel auch Metaebenen verschiedene, und die eine ist, die man auf jeden Fall drunter fassen kann, ist, das Spiel sagt etwas über die Art und Weise, wie wir spielen. Das ist so fast so die offensichtliche Metaebene, die man bei What the Fuck Spielen machen kann. Und die andere ist aber schon auch eine Metaebene im Sinne von, hier wird eine These, Kritik, Philosophie verbrämt, gezeigt und muss nicht ausbuchstabiert sein am Ende des Spiels, aber vielleicht ein Gefühl dafür vermitteln. Es gab, siehst du, wieder gut vorbereitet. Es gab dieses, wie hieß denn das? Everywhere? Dieses Spiel von dem ganz bekannten Designer.
David O'Neill. Ja, genau.
Genau. Wo man halt sozusagen.
Everything,
genau. Wo man sozusagen sehr klein und sehr groß ist und wo sozusagen eine klassisch künstlerische Botschaft der Kleinheit des Menschen eigentlich letztlich verhandelt wird. Und wo man auch sagen kann, das ist nicht so richtig ein Spiel, sondern eher eine begehbare Installation. Sowas kann man vielleicht auch zu What the Fuck.
Ja, das ist Kunstkacke, oder ihr eigentlich?
Naja, schon, aber hat schon auch, also gerade bei dem Spiel, da könnte man fast eine eigene Sendung zu machen, aber da fand ich wirklich total interessant, wenn man das als Computerspiel sieht, ne? Also im Sinne von, biete mir auch eine befriedigende Spielmechanik, dann versagt das total, aber wenn man es als die Weiterentwicklung einer Ausstellung sieht, ne? Also eine Ausstellung, die du nicht an einem physikalischen Ort besuchst, sondern die zu dir nach Hause kommt, aber die trotzdem ein begehbares Etwas ist und nichts, was einen Highscore-Zweck hat, dann ist es wiederum, also kann man auch drüber streiten, aber zumindest gelungen. Also da würde ich nicht abstreiten, das ist sowas.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt, ihr könnt euch das anrechnen lassen auf der Uni, diesen Podcast diesmal. Das ist Grundeinführung in What the Fuckology, würde ich sagen.
Mindestens Studium Generale.
Ja. Ich glaube, was unbedingt dazugehört auch noch ist, dass es ein bisschen auch nicht nur um das geht, was hinter dem Bildschirm passiert, sondern auch, das ist, glaube ich, auch ein Charakteristikum dieser Spiele, um die es heute geht, dass es auch um uns als Spieler vor dem Bildschirm geht. Das heißt, dass das Spiel in gewisser Weise uns direkt auch anspricht, die berühmte vierte Wand ein bisschen aufgeht. Und ja, in meinem Spiel zum Beispiel, da richten sich die Spielfiguren hin und wieder direkt an mich. Es wird auf meinen Computer und auf mein Betriebssystem ein bisschen zugegriffen, mehr als das sonst der Fall ist. Okay. Ja, ich lüfte jetzt einmal das Geheimnis. Mir geht's heute um das Spiel The Hex.
Okay.
Das ist aus dem Jahr 2018 und deines ist, glaube ich, auch relativ neu.
Genau, das ist relativ neu. Aus dem letzten Jahr, glaube ich, The White Door ist ein Spiel von Rusty Lake, so heißt sowohl der Entwickler als auch das Universum, dem das Spiel zugeordnet ist, und das ist da sozusagen. Also da wird nicht so viel mit der vierten Wand gespielt, also in dem Titel tatsächlich gar nicht, aber es ist halt Teil etwas Größeren und trotzdem ein eigenständiges Ding, und auch darüber kann man sehr lange und sehr gut reden. Aber The Hex, ich bin nicht dazu gekommen, es selber nochmal anzuspielen, habe aber reichhaltig nachgeschaut, was das ist. I am intrigued, muss ich sagen. Erzähl doch mal kurz, worum es geht.
Ja, das ist schon einmal eine schwierige Aufgabe eigentlich. Ich habe mir The Hex vor 2 Jahren gekauft. Das kommt, wie gesagt, aus 2018, weil ich nämlich seinen Macher Daniel Mullins Games, Daniel Mullins ist ein kanadischer Spieleentwickler, ein Ein-Mann-Studio, weil ich den sehr schätze und zwar für sein erstes Spiel und das hieß Pony Island. Und das kennt vielleicht der eine oder andere von euch, denn das war wirklich ein grandioses What the Fuck Game auch. Das hat auf den ersten Blick so ausgesehen wie ein ganz simples Jump'n'Run, so zweidimensional von links nach rechts, wo man so kleine Ponys durch eine niedliche Welt gesteuert hat. Man musste springen und ausweichen und so. Ja, und nach hat sich das verändert und das Ganze ist gemündet in dämonische Besessenheit des Computers, vor dem man gerade gesessen ist. Man muss es wirklich so dramatisch sagen. Also wenn ihr Pony Island noch nicht gespielt habt, bitte gönnt euch Pony Island. Es ist wirklich eines der großartigsten und lustigsten und seltsamsten Spiele der Welt. Und sein nächstes hat geheißen The Hex. Und das ist eben ein Spiel, das auf den ersten Blick auf eine andere Art und Weise funktioniert. Nämlich die Ausgangssituation ist folgende. Es hat ein bisschen so die Ästhetik auf den ersten Blick wie die klassischen LucasArts Adventures. Das heißt, man steuert aus der Seitenansicht eine zweidimensionale Pixelfigur, zwar mit WASD und Maus, aber es geht eben darum, in einem Hotel, Gasthaus.
Stopp, halt. Hopp. Wenn du sagst Ästhetik, dann denke ich ja vor allen Dingen an den Grafikstil. Und der hat für mich überhaupt nichts LucasArts-mäßiges, sondern das ist wirklich sozusagen hässliche Flash-Games aus den späten 90ern.
Frevel! Ja, na gut, es ist wirklich nicht besonders hübsch. Das ist absolut total nebensächlich. Bitte lasst euch davon nicht ablenken. Mir ist es jetzt eher um die Anmutung gegangen, dass es eben ein 2D-Spiel ist, mit dem man man lenkt die Figur nach links, von links nach rechts, interagiert mit den anderen Figuren. Man befindet sich zu Beginn eben in einem Hotel, Gasthaus in einer Gewitternacht und man ist einer von 6 Gästen in dieser Bar, in diesem Hotel unten. Und es stellt sich ganz am Anfang raus, irgendjemand wird einen Mord begehen von den 6 Gästen und es geht darum, rauszufinden, glaubt man, wer es gewesen sei oder wer es sein wird eigentlich erst, weil es ist ja noch nicht passiert. So, man übernimmt sofort die Steuerung eines der 6 Gäste und da fängt man schon ein bisschen an zu erahnen, was The Hex denn nun für ein Spiel ist, denn man steuert einen grottenhässlichen Klon von Sonic the Hedgehog eigentlich. Das ist schon fast schwierig, einen hässlichen Klon von Sonic the Hedgehog zu steuern, sage ich hier frevelhaft. Und man wird beauftragt, in den Keller zu gehen und mal nachzusehen, was los ist, oder in den ersten Stock zu fahren. Das tut man und schwupps, ehe man sich's versehen hat, befindet man sich in einem ganz anderen Spiel, nämlich in Super Weasel Kid 1. Und es stellt sich raus, dass das eben tatsächlich, genauso wie die Spielfigur aussieht, eigentlich ein Super Mario-Klon ist. Das heißt, man springt auf die Wolken, man sammelt alles Mögliche ein. Das heißt, man denkt sich, oh, okay, netter Medienbruch sofort, Genrebruch, man ist sofort in einem anderen Genre gelandet und man spielt da eine Runde, es gibt keine Gegner, es ist nett, man hat einen Dreiersprung, man hat ein Jump'n'Run vor sich, ein klassisches. So, man spielt eine Runde, dann spielt man die zweite Runde und man kommt durch so kleine Hints drauf. Es gibt zum Beispiel einen kleinen Tutorial-Tippgeber, das ist Mr. Shrewd, das ist ein kleiner, hässlicher Maulwurf, der kommt immer aus der Erde und hilft uns. Und wenn wir in die Stachelfallen springen, dann gräbt sich Mr. Shrewd heraus und wir springen auf seinen Kopf, das heißt, er hilft uns die ganze Zeit, man kann nicht sterben. In der zweiten Runde beginnt es ein bisschen seltsam zu werden, denn da ploppen plötzlich mitten in der Luft auf dem Spielfeld Steam-Review-Kästen auf, die davon sprechen, wie toll Super Weasel Kid ist. Stimmt, da wird es schon ein bisschen seltsam. Ja, also, da kommen die besten Reviews rein. Ja, endlich, Lionel hat es geschafft. Super Weasel Kid ist so ein tolles Spiel. Es erinnert an die Kindheit, es ist Nostalgie. Das heißt, das kann ich schon verraten. Noch eins vorweg, nämlich, ich bin dafür, dass wir heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht den Spaß an unseren What the Fuck Games dadurch vermiesen, dass wir ihnen alles sagen, aber eben in die Richtung, um sie zu schubsen auf diese abschüssige Ebene, wo es nach unten geht. Die sollen nicht selbst rutschen, würde ich sagen. Yeah. Jedenfalls, ich erkläre ein bisschen was vom Anfang, das ist schon genug zum Anfixen. Genau, man hat plötzlich Steam-Reviews mitten im Spiel, die man als Plattformen verwenden kann. Man kann draufspringen und dann kommt der nächste Level und dann merkt man, okay, jetzt ist man plötzlich in Super Weasel Kid 2 gelandet und da werden die Reviews schon durchmischt. Oh, Part 1 was better, why did they add this mechanic? Das heißt, es geht sofort eigentlich um die Spielmechaniken des Spiels, die wir gerade spielen, und zwar wird das angesprochen. Das heißt, es wird thematisiert, die Fortsetzung musste nur wegen des Geldes gemacht werden, die Figuren sehen nicht mehr so cool aus, Mr. Shrewd ist plötzlich weg. die Hater kommen, ganz genau. Und dann kommt man tatsächlich wirklich zum Tiefpunkt der Serie, nämlich Super Weasel Kid 3. Das Ganze spielt sich in ungefähr 15 bis 20 Spielminuten ab. Und Super Weasel Kid 3 ist, it's a mess. Das heißt, da gibt's Glitches, es gibt irgendwie abstürzende Stellen, es gibt Gegner, die man nicht töten kann, es ist verbuggt. Und in den Steam-Kommentaren, die aufpoppen, sieht man, es geht wirklich bergab. Es ist ein Sellout, es ist furchtbar, es ist schlecht. Ja, Weasel Kid, die Figur, die wir steuern, wird immer deprimierter. So, dann ist irgendwann diese Rückblende vorbei und wir landen wieder in diesem Gasthaus und haben den Auftrag, den wir mit dieser Rückblende erledigt haben, hinter uns. Dann schwupps wechselt plötzlich die Perspektive und wir sind eine andere dieser sechs Figuren. In dem Fall sind wir plötzlich Bryce.
Aber und das heißt, es geht sozusagen die Reihe nach durch?
Es geht nicht nur die Reihe nach durch, es wechselt immer wieder ein bisschen, aber wir haben plötzlich einen anderen Protagonisten, den wir steuern. Und ich werde jetzt nicht ganz alles weitererzählen, um nicht alles zu verraten, aber man findet plötzlich heraus, plötzlich ist man die Hauptfigur in einem Fighting-Game, wie Street Fighter oder ähnliches. Das heißt, man steuert plötzlich Bryce in einer Serie von Kämpfen. Und er wird gleichzeitig gecoacht von einem shady Character, der ein bisschen, er ist nicht nur sein Trainer, sondern es stellt sich raus, er ist auch so ein bisschen der Böse in der Games-Entwicklung. Denn die große Drohung, die ausgesprochen wird, ist die, wenn du nicht aufpasst, dann kommst du nie wieder zurück in das Spiel, aus dem du gekommen bist. Und das war ein wirklich tolles, ein Cooking-Game. Und unser Fighter, der immer stärker und mächtiger wird, der will eigentlich nur zurück in Grandmas Apple Pie Cooking Game. Man könnte glauben, dass die Seltsamkeit hier schon genug ist. Nein, es wird wirklich ab diesem Zeitpunkt immer noch bizarrer und schräger und es kommen noch Spielelemente dazu, von denen man am Anfang nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Die anderen Figuren sind ein aus Wasteland, aus der klassischen Wasteland 2D-Reihe entlaufener Überlebender einer dystopischen Zukunft, ein First-Person-Shooter-Protagonist, der nie was sagt, Silent Protagonist natürlich, und von dem man auch immer nur die Hände sieht, weil First-Person-Shooter. Dann eine Elfe, die aus einem klassischen Top-Down-Zelda-Adventure mehr oder weniger entflohen ist. Und man spielt nicht nur diese Charaktere, sondern man spielt die Hommagen an diese ganzen Spiele auch, während der ungefähr 5 bis 6 Stunden, die das Spiel dauert. Und es wird von einer Stunde zur anderen seltsamer. Es geht immer weiter in diese Spielewelten. Und es gibt eine Story, die das alles zusammenknüpft, die, ich kann es nicht spoilern, ich kann es nicht verraten, die wirklich eines der lustigsten Spielerlebnisse der letzten paar Jahre ausmacht als Ganzes. Das heißt, du hörst schon, ich bin recht begeistert und ich sehe es, wir haben einen Videochat hier für uns nur, für uns zwei. Ich sehe es an deiner gerunzelten Stirn.
What the? Nee, das ist, ich kann das natürlich ganz gut nachvollziehen, aber was mich aber Frage ist, die, das Problem bei What the Fuck Spielen ist ja immer, es gibt das Spiel und es gibt die Message. So, und die Message sozusagen finde ich klar und die Umsetzung finde ich auch ansprechenswert. Also so im Sinne von, ich würde mir das auf jeden Fall angucken. Was mich aber schon frage ist, du hast also ein Spiel, das verschiedene Spielgenres zusammenmischt und trotzdem, also 6 Stunden ist einerseits für Computerspiel nicht super lang, aber andererseits sind es halt eben auch 6 Stunden. Die können auch langweilig werden, wenn, und ich frage mich, also keine Ahnung, wenn dieses Top-Down-RPG mit den rundenbasierten Kämpfen auch, das ist halt gaglustig 5 Minuten lang, aber wenn man das länger spielen soll, braucht es ja auch sozusagen so eine spielmechanische Herausforderung oder zumindest, dass die Handlung das dann trägt, dass man es länger macht. Schafft es das oder, und das ist nämlich mein Problem mit den meisten WTF-Games, oder wird irgendwann die Mechanik, das Interaktive zum Drag und du denkst so, ja, ich möchte gerne wissen, was du mir am Ende zu sagen hast, aber ehrlich, an der Stelle habe ich schon keinen Bock mehr.
Ich stimme dir völlig zu, das ist wirklich die große Herausforderung, weil es sind natürlich Ideenspiele im besten Sinne. Das heißt, es geht darum, dass es will ein Konzept oder eine Idee oder nur auch die Tatsache, dass der Entwickler ein cleveres Kerlchen ist, auf den Spielerinnen und den Spieler übertragen werden. Aber ich muss wirklich, ich freue mich sagen zu können, dass bei The Hex, ich hatte wirklich bei jedem dieser 6, 7 Minispiele kann man nicht mal sagen, sondern es sind wirklich vollständige Spiele eigentlich in gewisser Weise. Ich hatte bei jedem das Gefühl, ich hätte es gern noch länger gespielt.
Okay.
Sie nehmen wirklich alles, was das Genre ausmacht und machen es interessant. Und es gibt immer einen kleinen Dreh ins Absurde. Zum Beispiel bei dem Wasteland, das ist ein rundentaktisches Spiel, wie es eben bei den originalen Wastelands war. Das heißt, man hat Rundenkämpfe. Es sind wirklich taktische anspruchsvolle Kämpfe, die wirklich auch Spaß machen. Ich hätte das gern länger gespielt. Und zwar werden die dadurch noch zusätzlich unterwandert, weil unten taucht plötzlich eine Cheat-Konsole auf und du kannst im Spielverlauf dir jederzeit diese Cheats freischalten, aber immer nur zwei. Und diese Cheats ermöglichen eigentlich, dass du eine taktische und zusätzliche strategische Ebene einschaltest in diese Kämpfe, die ich in den Originalen überhaupt nicht kannte. Das heißt, es wird tatsächlich den Originalen etwas hinzugefügt. Es ist nicht nur Hommage, sondern es ist tatsächlich, ja, es ist eine Erweiterung, eine clevere. Und das Schöne dran ist auch noch, die bleibt nie so lange da, dass sie nicht mehr willkommen ist. Das heißt, du spielst das Ganze und denkst, oh, das war jetzt cool, das ist lustig, ich hätte es gerne noch weitergespielt und es geht aber dann schon weiter. Das heißt, es wird einem nie langweilig, man hat nie das Gefühl, okay, jetzt muss ich noch die 15. Runde Super Weasel Kid fertig spielen, weil das war ein bisschen das Problem von Pony Island, nämlich das hat es ähnlich gemacht, nur ich will es nicht schmälern, ich habe es gerade vorher schon sehr gelobt, nur bei Pony Island ist es eben so, da gibt es mehr oder weniger diese eine Games-Mechanik, nämlich Jump'n'Run eigentlich und Springen und Geschicklichkeit und die wird immer schwieriger und die muss man eben bewältigen, um die Story voranzutreiben. Das ist bei der Hex insofern besser, weil keine einzige dieser Spielideen wird über Gebühr beansprucht, sondern immer wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich gerade wirklich alles, was es darin gibt und das Überraschendes gibt, gesehen, wechselt es zum nächsten und es geht von vorn los mit dem mit der Überraschung eigentlich. Es ist wie ein Überraschungspaket, bei dem man kaum aufhört, es auszupacken. Kaum hat man das eine ausgepackt, merkt man schon, oh, da ist noch was drin und das ist ganz anders. Dann packen wir das mal aus. Oh, was kommt da hier? Also es ist von vorn bis hinten ein überraschendes Spiel, das wirklich auf originelle Art und Weise auch mit Systemen und mit dem Sprechen über Spiele tatsächlich spielt. Das heißt, es geht immer wieder auch, wie im ersten Beispiel, das ich gebracht habe, um das Sprechen über diese Spiele. Denn es stellt sich dann eben raus, die ganzen Spiele und die ganzen Spielcharaktere stammen eigentlich aus den Spielen eines einzigen Entwicklers. Insofern ist es ein bisschen, würde ich sagen, die handfeste und unterhaltsame Pop-Variante eines verkopften Kunstkacke-Spiels wie The Beginner's Guide, in dem es ja um was Ähnliches geht. Nur The Hex ist garantiert das bessere Spiel. Ich sag's.
Aber bei What the Fuck Spielen gibt's ja dann auch sozusagen zwei Dinge, die danach passieren können. Das eine ist, das Spiel ist zu Ende und man nimmt die Message mit und denkt und fühlt sich total klug auch, weil einem das Spiel was beigebracht hat. Finito. Oder man fängt dann an, nochmal drüber nachzudenken oder Dinge anders zu sehen oder Dinge nachzuschlagen oder so. War für dich der Hex sozusagen ein Erlebnis oder war das ein Erlebnis mit Nachhall?
Es ist insofern ein Erlebnis mit Nachhall, weil einem die ganzen Figuren ans Herz wachsen. Das ist wirklich ein totaler, absoluter Allgemeinplatz, ein banaler, ich gebe es zu. Aber in dem Fall ist es wirklich so, weil eben die mit so viel Humor und so viel Charakter ausgestattet werden und eben auch jede einzelne aus ihrer eigenen Welt kommen, dass man tatsächlich das Gefühl hat, man hat hier eine Reihe von, ja, wirklich Ausflügen in diese Spielewelten hinter sich. Klingt wie etwas Kleines, aber ist es wirklich im Wortsinn etwas wirklich Großes eigentlich, weil die Charaktere haben Gastauftritte in den anderen Spielen. Das heißt, es kommt dann auch ein Hotline Miami-artiges Top-Down-Action-Spiel dazu, in denen man als Squad mit den anderen Charakteren herumläuft. Jedes einzelne dieser Spiele bleibt im Gedächtnis, auch wenn sie relativ kurz sind. Und wie sich alles zusammenfügt, ergibt wirklich eines der abwechslungsreichsten Spiele, die ich persönlich je gespielt habe. Also es ist wirklich ein sehr großes Lob. Ich muss wirklich sagen, es ist Folge 6 von Pile of Fame und es ist wirklich, The Hex ist das Spiel, über das ich mich am meisten freue, es nochmal ausgegraben zu haben.
Okay.
Ich nehme es vorweg ein bisschen schon.
Wow. Alright.
Ja, also es ist insofern passt es gut zu den What the Fuck Games, weil es eben nicht, wie du vorher gesagt hast, es ist absolut kein Kunstkacke-Spiel in dem Sinn, sondern es ist sehr handfest in gewisser Weise, weil eben das Ganze wirklich mit gut ausgedachten und gut funktionierenden Spielmechaniken unterlegt ist. Das heißt, man spielt das jetzt nicht, um auf den Punkt zu kommen, den der Entwickler machen will, sondern man kann es tatsächlich um seiner selbst willen auch spielen. Also es ist wirklich, es fügt alles zusammen. Ich bin wirklich schon sehr gespannt, was das dritte Spiel ist, das Daniel Mullins macht, weil ich habe das Gefühl, er ist eben wirklich die fast mindestens so interessant wie Davey Reedon, der eben The Sandy Parable und The Beginner's Guide gemacht hat. Nur er ist viel weniger bekannt, weil er eben, glaube ich, dieses intellektuelle Kunstgame-Publikum, dem ich mich ja auch zurechne, eigentlich überhaupt nicht anspricht. Weil wie du gesagt hast, wenn man The Hex ansieht, denkt man sich, okay, aussehen tut's wie ein grottenhässliches 2D Java Adventure aus dem Jahr 1999. Diese Screenshots, die man davon sieht, na gut, da hat man hier ein bisschen Top-Down-Shooter, dann hat man hier ein bisschen das. Was kann das schon sein? Es ist wirklich eines der intelligentesten und überraschendsten Spiele,
aber
und man soll sich nicht vom Äußeren abbringen lassen.
Es ist sich trotzdem die Frage, ob man nicht vielleicht doch. Ja, weiß ich nicht. Also da frage ich mich schon, ob man das bei dem dritten Spiel auch noch. Ja, nee, durchaus. Aber ob ich frage, also mein Impuls wäre, ich spiele das und finde die Grafik aber trotzdem grottenhässlich, aber weil das vom Prinzip funktioniert, sieht man sozusagen darüber hinweg und frage mich, würde eine Verbesserung der Grafik, eine Ästhetisierung, eine Verdesignerung der Grafik dem Abbruch tun, wenn es sozusagen dem Auge gefälliger ist, meine Güte. Aber vielleicht ist das eine Frage für einen anderen Podcast. Und bevor du dich jetzt noch Begeisterungsströmen ergießt, bevor ich gar nicht dazu komme, möchte ich noch ein bisschen über The White Door sprechen.
Natürlich, ich habe es auch ein bisschen angesprochen.
Erzähl mal. The White Door ist, das ist auf den ersten Blick tatsächlich sozusagen auch sehr klassisch. Also das ist ein Adventure, also man klickt und kombiniert Dinge miteinander. Es ist so ein bisschen künstlerisch, weil es ist schwarz-weiß, zumindest größte Teile der Zeit.
Teilweise.
Und es gibt dann so was Besonderes, nämlich der Bildschirm ist zweigeteilt. Also man sieht links immer einen Raum und rechts, was auch immer man in dem Raum gerade macht, im Detail dargestellt. Also die Hauptfigur Robert Hill liegt zum Beispiel in einem Bett. Und das ist einer der ersten Momente, die man sieht. Wenn man auf das Bett klickt, dann ist halt in dem rechten Fenster, also links sieht man Raum, das ist das Bett, und dann klickt man drauf und dann sieht man rechts ganz groß den Kopf der Figur, die im Bett liegt, und die Decke. Und dann kann man im rechten Fenster aber auch was machen. Man kann die Bettdecke nämlich hoch oder runterziehen. Und dann ist das Spiel relativ einfach, weil es wirklich so ein ganz klassisches Point-and-Click-Ding ist, im Sinne von, man kriegt schnell raus, man hat irgendwie einen Tagesablauf als Patient, den muss man irgendwie erfüllen, da muss man zum Beispiel frühstücken. Ein Frühstück besteht daraus, dass man zum Tisch geht und dann den Donut anklickt oder was auch immer da liegt, und dann wird er gegessen. Und dann muss man irgendwie Sport machen und so weiter und so fort. Man muss also verschiedene Dinge ausfüllen. Da gibt es immer und es gibt 7 Tage in diesem Spiel, und es gibt immer ein Logikrätsel, was man machen muss. Und das ist relativ einfach. Das ist auch so ein bisschen amüsant. Und in dem Moment, wo es anfängt, langweilig zu werden, wird das alles ein bisschen komisch, weil man mitkriegt, dass also dieses Institut, in dem man ist, das ist nicht nur eine Heilanstalt, sondern die versuchen anscheinend irgendwie seine Träume oder Erinnerungen anzuzapfen. Und dann geht es in derselben Spielweise weiter, wird dann aber so metaphysisch. Also man trennt dann seinen Körper in eine dunkle Seele, man fällt in Bilder rein, die Träume selber kann man auch spielen und muss sie dann mehr oder weniger erfüllen. Man wechselt dann die Perspektive auch, kann auch stellenweise die Krankenschwester spielen. Und das ist dann so ein sehr kleines, durchaus vergnügliches Spiel. Also ich finde, viele Point-and-Click-Adventures haben den Punkt, wo man ankommt und dann denkt, okay, jetzt probiere ich gerade nur noch wild rum, ob ich den Toaster mit dem Hamster oder die Blume mit dem Stöpsel oder den Stöpsel mit der Türklinke kombinieren muss. Und dann guckt man irgendwann frustriert in die Komplettlösung im Internet. Und den Punkt erreicht das Spiel nicht. Also es gibt Stellen, wo man sich am Kopf kratzt, aber man kommt immer von alleine drauf. Das ist, manchmal sind die Hinweise auch so versteckt, aber sie sind immer da, und es lohnt sich wirklich. Das ist ja auch, also die Frustrationstoleranz ist ja immer ein bisschen von der eigenen Tagesform abhängig. Ich kann bei dem Spiel wirklich sagen, durchhalten, versuchen selber drauf zu kommen. Ich glaube, in den meisten Fällen geht es. Also no shame, wenn man das nicht macht, aber es ist natürlich manchmal ein befriedigenderes Gefühl.
Darf ich fragen, hast du es auf PC gespielt? Weil ich habe es nämlich auf meinem iPad gespielt, und ich muss sagen, es ist das perfekte Spiel, um sich mal eine Stunde hinzulegen und ein bisschen einfach rumzutippen. Mhm. Also ich finde, es ist ein Lean-Back-Adventure, wenn es sowas gibt.
Ich habe es auf dem PC tatsächlich gespielt, und ich glaube auch, das müsste mindestens ein Tablet sein. Ich glaube, für ein Phone, für ein Smartphone ist es dann doch zu detailhaft. Gerade in der linken Ansicht, wo man den ganzen Raum sieht. Und es hat mich so, die Ästhetik, und solange das Spiel nicht surreal wird, hat es so ein bisschen was von Hidden Folks eigentlich, diesen schwarz-weißen Puzzle, das eigentlich nur ein Suchbild ist. Und es ist wirklich total, total nett. Punkt. Und als solches kann man es auch eigentlich einfach empfehlen. Und es macht, und es zieht sozusagen die Surrealität, also wirklich alleine aus diesem diesem Fall in den Traum hinein. Und dann wird natürlich diese Geschichte im Laufe der Sache immer absurder. Und ohne das hier verraten zu wollen, was da genau passiert, lernt man natürlich viel über den Protagonisten und hat so einen Anschein, also es ist so einen hinteren, es geht hier um eine größere Welt. es ist im Prinzip wie Twin Peaks, ohne so nervig zu sein. Ich habe also, die Fans werden mich jetzt vielleicht töten. Ich fand Twin Peaks immer schrecklich, weil sich das so ergangen hat in dieser Andeutungsschwere und so prätentiös in seinen Figuren und Mustern war, aber nie zu irgendeinem Punkt gekommen ist und das aber auch nicht spannend war, dieses nicht zum Punkt kommen. Und all das macht The White Door sehr viel minimalistischer, aber dafür auch erträglich, um nicht sogar zu sagen, gut. Also wenn man das mag, dieses eine Welt, die scheint mehr zu sein, und man kriegt nicht alles gesagt, aber trotzdem funktioniert in sich eine Geschichte noch. Hier ist das perfekte Beispiel.
Aber das Coole dran, das weiß ich ja, ist ja, dass The White Door ist ja nur ein Teil, nämlich einer riesengroßen Welt, die zusammenhängt. Nämlich, du hast vorher schon kurz angedeutet, Rusty Lake heißt nicht nur das Spielestudio, das das macht, sondern so heißt auch das Universum, das Rusty Lake-Universum. Und ich glaube, es sind ja da schon inzwischen über 11 oder 12 oder 13, 14 Spiele in diesem Universum erschienen. Und die hängen ja alle mehr oder weniger ein bisschen zusammen. Ich habe, glaube ich, zwei andere gespielt, Rusty Lake Hotel und Rusty Lake, keine Ahnung, ich habe es vergessen. Und das, weil du gerade David Lynch muss erwähnt werden, wenn man von diesen Spielen spricht. Denn die Atmosphäre, die in denen herrscht, und ich finde auch in White Door ebenfalls, die ist wirklich, also Lynchesk, wenn es dieses Wort denn gibt. Wenn es Kafkaesk gibt, das muss es Lynchesk auch geben.
Also das Interessante ist, wir reden ja hier darüber, zieht man das eine Spiel raus und was macht man dann damit aus seinem Pile of Shame? Und das liegt bei mir tatsächlich, also dieses Spiel lag bei mir im Pile of Fame nicht, weil ich es nicht gespielt habe, sondern weil mir eben klar war, es gibt diese Connection noch zu diesem Universum. Und ich hatte mir dann vorgenommen, also für hier dem mal nachzugehen. Und da muss ich sagen, da ist ja dann die Frage, ne, spielt man diese andere Spiele auch? Und da muss ich sagen, nee, nee, einfach nicht. Und ich, also ein kleiner Spoiler doch, ne, es gibt diese Frau, um die es geht, also die Geschichte beginnt auch in dem ersten Traum, der Robert Hill trennt, oder seine Freundin trennt sich von ihm, muss man ehrlich sagen. So, und diese Freundin, das ist Laura Vanderboom. Und die Vanderbooms ist die Familie, um die es in diesem ganzen Rusty Lake-Universum immer, immer wieder geht. Und gerade was du gespielt hast, ist sozusagen eine Grundlage dieses Universums, wo man dieses Haus kennenlernt, das Haus der Vanderbooms. Und es gibt dazu natürlich ein Fandom-Wiki, und das finde ich für mich persönlich total interessant, weil ich fand es total spannend, das zu lesen, weil diese Welt ist wirklich also gut geschrieben und hat, wie gesagt, diesen Anruch, diesen Twin Peaks Anruch, aber ist eine spannende Geschichte, und da kann man sich einfach die Charaktere durchlesen, die sind alle sehr schön, und die Geschichten, die denen passieren, kann man da auch mitkriegen und so. Und das finde ich für mich völlig ausreichend. Also ich möchte auf den Pile of Fame legen, dieses Wiki. Ja, also spielt The White Door, lest das Wiki, und das reicht völlig, weil alles andere, das sind so, also wirklich so eher, also ich mag jetzt keine Escape the Room Games, ich bin da vielleicht biased, aber das sind halt sozusagen mehr oder weniger uninspirierte Escape the Room, das ist gemein. Das sind einfach klassische Escape the Room Games, und wenn man die mag, dann taugen die bestimmt auch was. Aber die tun halt nichts mit dieser Geschichte. Ich habe auch witzigerweise gelesen, The White Door gilt als das zugänglichste Spiel im Rusty Lake-Universum.
Mhm. Ja,
und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil alle anderen Spiele, die ergehen sich wirklich in den Andeutungen. Da hast du ein klassisches Escape the Room-Game, aber das macht halt nichts mit der Geschichte, sondern das ist dann halt einfach da. Und deswegen kann ich sagen, also ich bin jetzt sozusagen, ne, so zwei Zwiegespalten in meiner Entscheidung. Ich kann sagen, dieses Universum würde ich nicht auf dem Pile of Fame, das Wiki und das Spiel, ja. Und dann doch noch eine Weiterführung, doch noch ein Spoiler, weil auf den kommt man im Spiel nicht unbedingt. The White Door hat eine zweite Ebene, die Achievements. Du kannst in jeder Szene noch bestimmte Dinge machen, und dann kriegst du Sternchen. Und jetzt wird es richtig verrückt, Freunde. Jetzt begeben wir uns ins Rabbit Hole. In einem der Achievements findet man eine Telefonnummer. Diese Telefonnummer kann man wirklich anrufen. Wenn man dort anruft, wird man auf eine Website geleitet. Und dann beginnt so ein Arc-Game, so ein Alternate Reality Game, also ein Spiel, das sozusagen, wo man in den Quellcode von Webseiten guckt und Hinweise auf Bilder, bla bla bla. Mhm. Diese Webseite sozusagen spielt dann eine große Rolle. Und das reicht den Leuten aber nicht. Und das finde ich wirklich großartig. Man kommt am Ende zurück in das Spiel The White Door. Und entdeckt doch mal eine komplette andere Ebene in dieser Institution, in dieser psychiatrischen Institution, in dem dieses Ding spielt. Und ich, also so wenig wie ich Escape the Roomscape mag, mag ich auch diese Alternate Reality Games eigentlich nicht, weil ich für mich persönlich gerne eine klare Trennung habe zwischen wann ich spiele und wann ich nicht spiele. Aber dieses Konzept fand ich so großartig und vor allen Dingen den Rückfall ins Spiel. Also, dass man nicht sagt, hier ist ein Hint, du gehst aus dem Spiel raus und dann bitte vergnüge dich auf unserer Webseite, sondern dass das sozusagen ein Umweg ist und dass dann die echte, in Anführungszeichen, Welt zurückverknüpft in The White Door, das finde ich so großartig, dass ich, also ich würde nicht so weit gehen, dass das Spiel ist, was sie am liebsten gespielt haben von allen Pile of Fame Folgen, weil ich Duskers wirklich sehr, sehr, sehr mag und auch die anderen Sachen, die ich empfohlen habe. Aber konzeptuell passt das Spiel vielleicht oder füllt das Spiel nicht nur das Thema, das wir heute haben, auch, sondern leistet noch ein bisschen mehr und deswegen finde ich eigentlich wirklich auch sehr, sehr großartig.
Ja, also ich habe es immer ähnlich empfunden. Ich habe gefunden, Rusty Lake als Konzept und auch von der ganzen ästhetischen Anmutung und von der Tatsache, dass das eine verbundene Welt ist, in der relativ viel passiert, das fand ich immer eigentlich viel interessanter als die Spiele selbst, muss ich dazu sagen. Weil nämlich die anderen Rusty Lake Games, es gibt eben diese Cube-Spiele, das sind eben so Escape the Room Puzzles eigentlich und The White Room ist ebenfalls ein solches. Und die anderen sind eigentlich eher so recht klassische Point-and-Click-Adventures. Mhm. Das heißt, man bewegt sich durch diese Welt da, also es ist andere Art von Grafik und es geht in Wirklichkeit die meiste Zeit um, bring Gegenstand A nach Punkt B und benutze ihn dort und dann passiert etwas, meistens etwas Absurdes. Das heißt, in Rusty Lake, ist nicht Rusty Lake Hotel, sondern Rusty Lake Roots habe ich noch gespielt, genau. Ja. In dem ist es so, dass du da eben diese Familiengeschichte und da wird's wirklich sehr schräg. Das heißt, die Verwandten verwandeln sich nach, es gibt 7 Plagen, die Verwandten verwandeln sich in Tiere, es ist sehr mysteriös, sehr absurd. Das heißt, die ganze Symbolik und die ganze Metaphorik, die da rundum ist, die macht natürlich sehr viel Gedöns, wenn man so will. Und die macht auch sehr viel her, weil es ist wirklich sehr schräg, das zu spielen. Aber das wirklich Coole dran, und das bestätigt das, was du jetzt sagst, ist eigentlich, dass hinter dem Ganzen, hinter der ganzen Oberfläche, hinter den Spielmechaniken und hinter den Spielen selbst noch mindestens ein Gehirn ist, dass das alles irgendwie zusammendenkt und das irgendwie imstande ist, dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen. Ja. Das heißt, ich habe eine Stunde White Room ungefähr gespielt und ich habe mir gedacht, ja, es ist ein cooles Spiel, eben um auf der Couch zu liegen und sich das anzusehen. Man muss sich ein bisschen am Kopf kratzen hin und wieder, das ist es. Aber die Meta-Ebenen, die du gerade noch erwähnst, also das hätte ich dem Spiel nicht zugetraut. Ist ein bisschen schade, dass es jetzt gespoilert ist. Sorry. Aber es ist vielleicht der Anreiz, sich mit Rusty Lake allgemein zu beschäftigen. Und ich glaube, es ist es wirklich wert, nämlich sogar. Die Spiele sind recht klein, sie sind recht günstig. Und ich glaube, da ist wirklich, vielleicht ist das Wiki genug, ich weiß es nicht. Aber
ich muss sagen, von wegen Spoiler, es ist nicht wirklich ein Spoiler, weil das ist wirklich, die Abzweigung aus dem Spiel ist so geheimnisvoll. Also ja, vielleicht habe ich jetzt irgendwie 3 Leuten den Spaß verdorben, diese Abzweigung selbst zu entdecken. Aber dahinter steckt halt noch so viel mehr. Seht's mir nach.
Das heißt, ich glaube, wir können es schon vorwegnehmen. Wir sind eigentlich landen beide Spiele auf dem Pile of Fame, könnte man jetzt einfach abkürzend sagen.
Ey, Siegel und Richter, weißt du, haben an allem was zu meckern, aber wenn es erstmal abstrus genug ist, dann ist es gut, ne? Das haben wir gerne.
Die Hype Guys!
so ist es.
Wirklich, so ist es. Ich muss sagen, ich empfehle The Hex wirklich jedem und jeder, die hier zuhören. Es ist nicht teuer. Seht es euch an. Seht über die Grafik hinweg. Wirklich, das Spiel hat wahnsinnig viel zu bieten. Ihr werdet trotzdem, auch wenn ich euch schon was verraten habe, überrascht sein. Und ich glaube, Rusty Lake würde ich ebenfalls mitempfehlen wollen, einfach, weil es sind Spiele für verschiedene Spielgelegenheiten. Es ist für alle was dabei.
Ja, also ich würde The White Door empfehlen und ich würde das Wiki auch sehr empfehlen, um das mal durchzulesen. Der Rest der Spiele ich weiß, also wie gesagt, wenn man Escape the Room Fan ist, dann by all means go, aber ansonsten muss nicht sein. Aber The White Door, wie gesagt.
Kritik zum Distinktionsgewinn zum Schluss.
Ja, natürlich. was
kann nicht alles gut sein?
Was wäre dieser ganze Podcast ohne Distinktionsgewinn? So sieht's aus. Apropos dieser Podcast, viel Spaß mit den Spielen. Wir haben jetzt die ersten 6 Folgen rum. Es ist also so eine Art Halbjahreszeugnis, das wir uns jetzt mal ausstellen müssen. Dass ihr uns ausstellen müsst, könnt ihr gerne im Forum tun. Aber tatsächlich ist es ein kleiner Zwischenstopp, weil wir haben uns die ersten 6 Folgen ausgedacht. Im Sinne von, was ist das Überthema und was sind die Spiele, die wir dazu machen, haben das auch mit André abgesprochen. Und jetzt geht es sozusagen in die weiß ja nicht, ob wir das wieder 6 Folgen planen, aber auf jeden Fall in den nächsten Schritt, in die nächsten Kapitel. Und wir überlegen gerade, was das sein könnte. Das machen wir natürlich sowieso, aber jetzt ist der Moment, wenn ihr vor eurem neuartigen Rundfunk-Empfangsgerät sitzt und diesen Podcast erlegt, das ist schon gut, aber was ich schon immer mal wollte, was Sigurd und Richter besprechen, ist, dann schreibt uns
Final das. Fantasy 12.
Wow, oh
nein,
Gott.
Bitte nicht Final Fantasy 12.
Schreibt uns,
ob es irgendein Spiel gibt, das Pile of Shame-mäßig total untergegangen ist, das vielleicht in einem Humble Bundle 2016 war und total ungerechterweise von allen Menschen, die ihr kennt, missachtet wurde.
Oder eins
vor dem Vorhang geholt gehört.
Genau.
Weil sonst, wenn ihr das nicht tut, dann holen wir eins aus dem Keller.
Naja, oder eins, was ihr sozusagen in eurem Pile of Shame liegen habt und von dem ihr denkt, ziehe ich das da jetzt raus oder lasst das lieber liegen, könnt ihr auch fragen. Oder ein Thema, also wenn ihr sagt, ihr habt über What the Fuck gesprochen, sprecht doch mal über, weiß ich nicht.
Oh mein Gott.
Hausmanagement-Simulation oder LOL. Dann schreibt uns. Wir gucken ins Forum. Wir sind da nicht immer jeden Tag, sozusagen, muss man ehrlich sagen. Wir gucken aber auf jeden Fall rein. Genau, und ansonsten soll es das für heute, glaube ich, gewesen sein, oder?
Genau, vielen Dank. Spielt unsere Spiele und wir hören uns in einem Monat circa.
Bis dann. Tschüss.
Adios.